Ja, hallo, einen schönen guten Sonntagmorgen auch von meiner Seite. Letzten Sonntag hat Carsten Buck über Weltschmerz gepredigt. Es ging da unter anderem um einen Abschnitt in Römer 8, wo Paulus einen Vergleich anstellt oder zumindest einen Bezug herstellt zwischen den Leiden der heutigen Zeit und der kommenden Herrlichkeit, die dann eines Tages kommen wird. Und er spricht davon, dass die ganze Schöpfung in Geburtswehen liegt. Das Baby ist bald da, ich kann schon das Köpfchen sehen. Das ist so der Satz, auf den jedes Ehepaar oder jede werdende Eltern bei der Geburt wartet. Weil man weiß, okay, es ist jetzt gleich vorbei. Den Satz hören besonders die Frauen, denke ich gern, wenn sie schon lange in Wehen gelegen haben. Und das ist so ein bisschen der Punkt, um den es heute geht. Geburtswehen können sehr unterschiedlich lange dauern. Ich weiß noch, bei unserem ersten Kind, da war es wirklich ein halber Tag und das war schon sehr anstrengend. Bei den anderen ging es dann zum Glück etwas schneller. Bei den Geburtswehen, von denen Paulus aber in Römer 8 spricht, scheint es sogar noch länger zu dauern. Wir zählen jetzt schon über 2000 Jahre und die kommende Herrlichkeit, von der er gesprochen hat, die haben wir heute auch noch nicht gesehen. Es gibt da verschiedene Reaktionen drauf. Einige fragen sich, wie lange noch her? Wann soll das endlich soweit sein? Andere sind total frustriert und haben eigentlich schon jegliche Erwartungshaltung aufgegeben und rechnen, ja, für sie ist das eigentlich gar kein Thema mehr. Und dann haben wir die dritte Gruppe, die sich ganz sicher ist, dass sie anhand von Zeichen, die heute passieren, dass sie ganz sicher sind, dass das Ende da ist, dass das Ende bald kommt. Zu welcher Gruppe gehörst du? In Zeiten wie diesen haben Endzeitpropheten immer Hochkonjunktur. Man muss auf YouTube oder auch sonst im Internet gibt es unzählige Botschaften, die dann auch fleißig verschickt werden und so weiter. Das war schon vor 2000 Jahren so und das ist heute immer noch so, aktuell gerade auch wieder. Denn die Ausbreitung des Coronavirus, so sind sich einige Endzeitpropheten sicher, ist eine Erfüllung dessen, was Jesus im ersten Jahrhundert seinen Jüngern angekündigt hat. Da heißt es im Lukas-Evangelium, es wird schwere Erdbeben geben, Hungersnöte und Seuchen werden bald diese Gegend und bald jene heimsuchen. Furchtbare Dinge werden geschehen und am Himmel werden gewaltige Zeichen zu sehen sein. Ist dem wirklich so? Ich muss zugeben, dass ich das früher wahrscheinlich auch so gedacht und gesagt hätte. Heute macht mich das oft einfach eher traurig oder wütend. Traurig, weil ich schon so oft erfahren habe, dass diese Worte schon so oft auf irgendwelche Krisen angewendet wurden, dass viele Christen desillusioniert und verunsichert zurückgeblieben sind. Und wütend auch, weil ich der Meinung bin, dass die Anwendung der Worte von Jesus auf immer solche aktuellen Krisen eigentlich einem oberflächlichen Verständnis der Worte von Jesus basieren. Und dass dadurch, und das ist das Schlimme, die Worte von Jesus eigentlich an Autorität verlieren, wenn wir sie für jeden beliebigen Zeitpunkt anwenden. Denn, das ist meine Überzeugung, Jesus hat diese Worte nicht beliebig gewählt, sodass man sie für alle paar Jahre für ein bestimmtes Krisenereignis anwenden kann. Er hat sich dabei ganz genau etwas gedacht. Und die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, haben wir vielleicht einiges davon falsch verstanden? Ich möchte deshalb heute mir etwas Zeit nehmen, um anhand der Endzeitrede von Jesus versuchen zu klären, was Jesus mit diesen Worten gemeint hat und welche Anweisungen er seinen Jüngern damals und damit auch uns heute konkret gegeben hat für solche Zeichen, für solche Zeiten. Der erste wichtige Punkt, um diese Rede verstehen zu können, ist einfach, um was für eine Art von Text handelt es sich einfach. Das ist wie bei einem Handwerker. Er muss wissen, zu was für einem Projekt ist er eigentlich gerade beauftragt worden. Denn wenn er weiß, was er tun soll, dann kann er auch sein Werkzeug auswählen. Bei Texten ist es nicht anders. Texte verstehen ist wie Handwerk. Wenn ich weiß, um welchen Text es geht, weiß ich auch, welches Werkzeug ich benutzen kann, um ihn richtig zu verstehen. Bei der Endzeitrede von Jesus gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Das eine ist, dass es eine apokalyptische Predigt ist oder ein prophetisches Gerichtswort. Zum kurzen Vergleich. Eine Apokalypse. Ihr bekommt einen Text aus der Offenbarung eingeblendet, der ist typisch für eine Apokalypse. Er handelt oft vom Ende der Geschichte, vom Endgericht, vom Kommen des Gottesreiches und das Ganze mittels Visionen. Jemand erhält Visionen, die er oft nicht versteht, die er durch einen Engel oder durch ein göttliches Wort ausgelegt bekommt. Die Sprache der Apokalypsen, deswegen ist sie für uns oft so schwierig zu verstehen, die ist vollgepackt mit Symbolen, insbesondere Zahlen, aber auch anderen symbolischen Zeichen. Es gibt rätselhafte, verstörende Bilder von seltsamen Tieren mit Hörnern und nochmal Hörnern und hast du nicht gesehen? Und diese Bilder haben eigentlich vor allem einen Zweck, sie sollten die damaligen Zuhörer schockieren, genauso wie uns heute. Es geht um eine Realität, die so anders ist, dass der Apokalyptiker solche Bilder gebraucht, um das Gehör der Menschen zu bekommen. Dagegen ist die Prophetie, hat sie einen etwas anderen Schwerpunkt. Ihr bekommt einen Text aus Jesaja eingeblendet, denn die Prophetie hat nicht unbedingt zum Schwerpunkt, die Zukunft vorauszusagen. Bei ihr geht es nicht ständig um das Ende der Welt. Bei Prophetie geht es vor allem darum, das Volk Gottes an die Bundesbestimmungen zu erinnern, die Einhaltung einzuklagen, sie aufzurufen, diesem Bund treu zu bleiben und, wenn sie es nicht tun, drohendes Gericht anzukündigen, ihnen zu sagen, welche Konsequenzen es in Zukunft haben könnte, haben wird, wenn sie so weitermachen, und aber auch immer eine Verheißung zu geben für einen treuen Rest, der diesem Bund treu bleiben wird. Das sind die fünf wesentlichen Schwerpunkte. Und auch die Sprache der Prophetie ist eine andere. Sie ist, wie die Apokalyptiker, bildlich, eher poetisch als präzise. Es ist keine wissenschaftliche Sprache. Sie ist dadurch, dass sie bildhaft ist, auch weniger konkret, obwohl sie nicht so abgefahren symbolisch und surrealistisch ist, wie wir es aus der Offenbarung zum Beispiel kennen oder aus ähnlichen Apokalypsen im Alten Testament. Die Sprache der Propheten ist bewusst übertreibend und ich meine das jetzt nicht, um etwas vom Wahrheitsgewalt wegzunehmen. Es geht um Rhetorik. Man übertreibt eine Aussage, spitzt sie zu, um einfach die Zuhörer vollständig in den Bann zu ziehen, damit sie zuhören. Das machen wir übrigens den ganzen Tag über. Wenn wir mit unseren Kindern reden, mit anderen Leuten, auch wir spitzen Dinge zu übertreiben, um unserem Wort Gewicht zu verleihen. Das machen die Propheten auch. Denn sie wissen, dass die Botschaft, die sie haben, eine Dringlichkeit hat, weil sie der aktuellen Generation gilt und deren Gehör wollen sie unter allen Umständen bekommen. Wenn man das so miteinander vergleicht, dann ist, glaube ich, ziemlich offensichtlich, dass die Endzeitrede von Jesus keine Apokalypse ist. Sie handelt zwar vielleicht vom Ende der Welt, aber die Sprache der Apokalypse benutzt sie überhaupt nicht. Im Gegenteil, alle Merkmale, die sie hat, sind die eines prophetischen Gerichtswortes für das Bundesvolk zu dieser Zeit. Damit steht Jesus mit seinen Worten ganz bewusst in der Tradition von Jesaja, Jeremia, Hesekiel und anderen Propheten, die auch zu ihrer Zeit ähnliche Worte an das Volk gerichtet haben. Und wir werden es gleich noch sehen. Ich glaube, dass es Jesus in seiner Endzeitpredigt mehr um die nahe Zukunft seiner Jünger geht und um deren angemessenes Verhalten angesichts dieser Zukunft, als um irgendwelche weit wegliegenden zukünftigen Ereignisse. Da die Endzeitrede sehr lang ist, werde ich die Textabschnitte nicht vorlesen. Es wäre gut, wenn ihr einfach eure Bibel aufgeschlagen neben euch habt und eins der drei Textabschnitte aufschlagt, entweder im Matthäusevangelium Kapitel 24, Markus Kapitel 13 oder Lukas 21 und anhand dieses Textes dann meine Predigt mitverfolgen könnt. Der zweite wichtige Punkt, um so den Text überhaupt mal ein bisschen einsortieren zu können, ist auch, in welchem Kontext steht er denn? Was passiert unmittelbar davor, unmittelbar danach? Was ist der große Faden, der rote Faden, der sich durch die Evangelien zieht und in das auch diese Predigt eingebunden, die Endzeitrede von Jesus eingebunden ist? Nun, der unmittelbare Kontext, der ist ganz einfach. Da haben wir einmal am Anfang die Ankündigung von Jesus, dass der Tempel zerstört werden wird. Dann haben wir die verdutzte Frage der Jünger, wann das denn passieren soll. Und relativ am Ende, bevor Jesus noch einige Gleichnisse erzählt, sagt er, wann dies geschehen soll. Das ist der unmittelbare Kontext. Der größere Kontext ist allerdings die sich steigernde Auseinandersetzung zwischen Jesus und den geistlichen damaligen Leitern. Das sind vor allem die Hohenpriester und die Schriftgelehrten. Und diese Auseinandersetzung findet in der Karwoche ihren absoluten und tragischen Höhepunkt. Da haben wir zum einen den triumphalen Einzug von Jesus, der aber auch von einigen sehr kritisch gesehen wird. dann haben wir bei diesem Einzug seine Trauer über die kommende Zerstörung Jerusalems, in der Jesus klarmacht, dass diese Stadt, diese Nation, dieses Volk damals nicht erkannt hat, dass Gott ihn als Friedensangebot schickt. Dann haben wir den Aufruhr, den Jesus am nächsten Tag im Tempel verursacht, indem er die Tische umstößt und die Händler raustreibt und vielleicht sogar für einige Zeit das tägliche Opfer unterbrochen hat. Aufgrund dessen dann den Beschluss seiner Feinde, ihn dafür zu töten. Am gleichen Tag haben wir die zeichenhafte Verfluchung eines Feigenbaums. Steht sie für die Verfluchung des Tempels, für die Verfluchung der Generation? Ist nicht so ganz klar, aber es ist wie typisch bei Propheten mit Sicherheit als zeichenhafte Handlung zu werten. Wir haben dann am darauffolgenden Tag eine Zuspitzung, in dem die Priester ihn ganz dezidiert fragen, aufgrund welcher Autorität er solche Dinge im Tempel eigentlich tut. Jesus lässt diese Frage unbeantwortet, stellt irgendwann später aber im Laufe von Streitgesprächen eine Gegenfrage und fragt sie: Welche Autorität hat eigentlich eurer Meinung nach der Messias, der Sohn des Königs Davids, der eigentlich über David steht? Und er macht klar, und das wird den Priestern auch klar gewesen sein, der König und der Sohn des Königs selbst haben Autorität über den Tempel. Es folgt eine Reihe von verschiedenen Streitgesprächen, in denen die Schriftgelehrten versuchen, Jesus aufs Glatteis zu führen und irgendwo einen Punkt zu finden, eine Aussage zu finden, aufgrund derer sie ihn verurteilen können. Es folgen dann eine Reihe von Gleichnisse, die Jesus ihnen sagt und ihnen zeigt, dass sie als geistliche Leitung von Gott verworfen sind. Und das Gericht Gottes droht. Und er warnt das Volk davor, dass sie diesem Gericht auch anheimfallen werden, wenn sie dieser geistlichen Leitung weiterhin vertrauen. Und dann verlässt Jesus den Tempel und kündigt seine Zerstörung an. Wenn man das alles zusammenfasst, dann muss man klipp und klar sagen, ist der Kontext der Rede nicht das Ende der Welt, sondern die konkrete Frage nach der Zerstörung des Tempels. Die wiederum eine konkrete Folge der Verwerfung und Tötung von Jesus durch die geistliche Leitung ist. Und dass Jesus das Recht hat, sowas anzukündigen und vielleicht umzusetzen, das ist dadurch klar, dass er als König über den Tempel verfügen kann, wie er möchte. Das ist also der Rahmen, in dem wir diese Predigt oder diese Endzeitrede eigentlich verstehen müssen. Gehen wir außerhalb diesen Rahmens, dann müssen wir dafür gute Gründe haben und dafür müssen wir in den Text schauen, ob er uns weitere Hinweise gibt. Da haben wir einmal die Schönheit des Tempels, die von den Jüngern ganz am Anfang gepriesen wird und die Ankündigung von Jesus nochmal, dass er vollständig zerstört werden wird. Die schockierten Jünger fragen hier nach den Anzeichen für diese Zerstörung. Wann wird das alles passieren? Und nur im Matthäusevangelium gibt es einen interessanten Zusatz. Da steht, welches Zeichen wird deine Wiederkunft und das Ende der Welt ankündigen? Aha, geht es doch um das Ende der Welt. Dazu muss man wissen, dass für Juden im ersten Jahrhundert die Zerstörung des Tempels das Ende der Welt war. Es konnte gar nicht anders sein, als dass, wenn dieser Tempel zerstört wird, ein neues Zeitalter beginnen muss. Und wir müssen hier auch aufpassen, die Juden denken nicht an das Ende der Welt, des Kosmos. Sie denken an das Ende eines Zeitalters, eines Äons. Das ist das, was dieser Begriff meint. Also muss man sagen, wenn Matthäus diese Frage etwas erweitert, dann sind das nicht zwei Fragen, die die Jünger stellen, mit zwei unterschiedlichen Gegenständen. Für sie ist das ein und dasselbe. Wenn der Tempel zerstört wird, muss etwas Neues kommen. Ob Jesus diese Erwartungshaltung teilt, das werden wir noch sehen. Es folgt von Jesus die eindringliche Warnung an seine Jünger, dass sie eben nicht verfrühte oder falsche Erwartungen an seine Rückkehr haben sollen. Er nennt dort eine Reihe von Dingen, gibt Acht, dass euch niemand irreführt und nennt dann zum Beispiel falsche Messiasse und Propheten, Kriege, Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben. Davor, so zumindest im Lukasevangelium, werden die Jünger noch verraten, verfolgt und getötet werden. Sie werden auf falsche Propheten hören, sie werden vom Glauben abfallen oder gesetzlos, also nicht im Sinne des Gesetzes Christi, leben. Vieles davon kennen wir aus der Apostelgeschichte und den Briefen im Neuen Testament und sehen, ja, das ist etwas, was wirklich direkt begonnen hat. Aber die anderen Dinge, die er genannt hat, Kriege, Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben, sind das nicht Zeichen des Endes? Nein, Jesus macht klar, das sind genau nicht die Zeichen. Das Ende beginnt, wenn die Botschaft vom Reich Gottes an die ganze Welt verkündigt wurde. Wir wissen heute, es gibt immer noch unerreichte Völker, unerreichte Nationen, unerreichte Landstriche. Aber wir müssen aufpassen, dass wir unsere Vorstellungen nicht mit denen der damaligen Zeit verwechseln. Der Apostel Paulus hat gegen Ende der 50er Jahre schon gesagt, im ersten Jahrhundert, dass das Evangelium allen Völkern bekannt gemacht worden ist und dass es überall in der Welt Frucht trägt. Ja, in der damaligen Welt war es überall bekannt. Nochmal ein Zwischenfazit. Jesus nennt hier Ereignisse, die nicht ein Teil der sogenannten Endzeit sind, das, was wir darunter verstehen oder uns darunter vorstellen, sondern er nimmt ganz konkret Bezug auf Ereignisse im ersten Jahrhundert. Und er sagt seinen Jüngern explizit, dass sie sich keine Sorgen machen sollen, wenn diese Dinge geschehen. Denn das, Kriegen, Seuchen, Hungersnöte, Erdbeben, ist nicht das Ende. Das war damals nicht das Ende und es ist auch heute nicht das Ende. Und Jesus beantwortet weiterhin die Frage nach der Zerstörung des Tempels im damaligen Jerusalem. Und es sollte uns nicht überraschen, dass wir all diese Zeichen, dass wir dafür ausreichend Belege im ersten Jahrhundert finden, dass all das auch geschehen ist. Vielleicht an der Stelle auch nochmal ein Hinweis zum Gedanken der Geburtswehen, den Jesus auch benutzt. Auch ich spontan, wenn ich an Geburtswehen denke, denke ich an das baldige Kommen des Kindes. Aber man kann das Bild der Geburtswehen natürlich auch anders verstehen. Geburtswehen, das ist etwas, was ganz normal ist im Rahmen einer Geburt. Sie sind notwendig und sie kehren immer und immer wieder. Sie steigern sich mit der Zeit. Erst wenn die Presswehen kommen, kommt das Baby. Und vielleicht sollten wir dieses Bild auch ein bisschen auf das übertragen, was Jesus hier meint. Kriegen, Seuche, Hungersnöte, es sind Dinge, die immer und immer wieder passieren. Es sind laufende Geburtswehen. Und es sollte uns nicht verwundern, dass das laufend passiert, denn das ist der normale Prozess. Aber ernst wird es, wenn die Presswehen einsetzen. Das ist der Zeitpunkt, an dem das Baby dann bald kommt. Jesus kündigt seinen Jüngern nun ein konkretes Zeichen an, das Gräuel der Verwüstung oder Entweihung, je nachdem, welche Bibelübersetzung ihr benutzt. Hierzu ist wichtig zu wissen, dass Matthäus klar macht, dass Jesus damit auf einen Text im Buch Daniel anspielt, auf den ich jetzt gar nicht weiter eingehen will. Dieses Bild aus dem Buch Daniel von der Gräuel der Verwüstung wurde im ersten Jahrhundert schon als erfüllt betrachtet durch die Entweihung des Tempels 170 vor Christus durch den Herrscher Antiochos Epiphanes, der den Gottesdienst abgesetzt hatte, Schweineblut auf dem Altar opferte und eine Zeus-Statue aufstellte. Jesus greift dieses Bild lediglich auf, wie es auch typisch für Propheten ist, und sagt, so etwas Ähnliches wird wieder geschehen. Und das ist ein wichtiges Zeichen. Im ersten Jahrhundert gab es auch, nicht überraschenderweise wieder, eine ganze Reihe von Ereignissen, die in diese Richtung gehen. Am allermeisten wahrscheinlich die Entweihung des Tempels, so circa 67, 68 vor Christus, durch die Edomiter und die Zeloten, die ein grässliches Blutbad im Tempel angerichtet haben und einen, ich sag mal, Fake-Hohenpriester eingesetzt haben. Das kann man gut als Erfüllung dieses Zeichens betrachten. Wichtig für die Jünger ist aber nicht nur, dass dieses Gräuelbild der Verwüstung das Ende einläutet, sondern es ist für sie ein Signal, die Flucht zu ergreifen. Denn so wie der alte Tempel zerstört werden muss, liegt Jesus sehr viel daran, dass der neue Tempel in seinen Jüngern, dass der gerettet wird. Und darum ist es wichtig, dass sie dieses Zeichen beachten und dann, ohne irgendetwas mitzunehmen, Jerusalem fluchtartig verlassen, in die Berge fliehen oder wohin auch immer. Und weil es eine überraschende und nicht vorbereitete Flucht ist, sollen sie dafür beten, dass es nicht Winter ist oder nicht Sabbat oder nicht zu viel Schwangere dabei sind, weil das die Flucht natürlich extrem erschweren würde für diese Menschen. Nochmal, es geht nicht um das letzte Gericht aller Menschen. Es geht um das Gericht über Jerusalem und den Tempel, der zu diesem Zeitpunkt, das muss man so klipp und klar sagen, zu einem Götzenkult verkommen war. Nach Angaben des Kirchenhistorikers Eusebius aus dem 4., 5. Jahrhundert haben tatsächlich einige Christen oder alle Christen, die zu diesem Zeitpunkt, als Jerusalem umlagert wurde, die Flucht ergriffen auf die östliche Seite des Jordans. Nicht ins Gebirge, aber nach Pella, sodass zu dem Zeitpunkt kein Christ mehr in der Stadt war. Lukas, und das habe ich jetzt leider gerade vergessen, deutet übrigens dieses Gräuelbild der Verwüstung als die feindliche Umlagerung Jerusalems, die 67, 68 vor Christus eben auch geschehen ist. Und da gab es einen gewissen Zeitpunkt, ein kurzes Zeitfenster, wo man diesen römischen Wall um Jerusalem noch verlassen konnte. Danach war der so fest geschlossen, dass kein Mensch mehr die Stadt lebendig verlassen konnte. Und diesen Zeitpunkt haben die Christen damals erwischt. Aufgrund dieses Zeichens. Jesus kündigt weiter an, dass kriegsbedingt nun eine schwere Zeit der Not über alle hereinbrechen wird. Auch das ist interessant. Nicht nur die Nichtchristen, vielleicht die Ungläubigen, haben eine schwere Zeit der Not. Nein, auch die Christen müssen dadurch. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass wir Christen mit dieser Welt mitleiden, mit drinstecken, so wie Jesus unser Leid auf sich genommen hat und mittendrin war. Auch wir müssen dadurch und die Menschen damals im ersten Jahrhundert mussten dadurch. Und auch wenn uns die extreme und drastische Sprache vielleicht überrascht und wir denken, na, das kann doch nur am Ende der Welt passieren. Nein, wer einmal in den Schilderungen des Historikers Josephus, der selbst Augenzeuge dieser Ereignisse war, nachliest, der wird feststellen, dass diese Worte absolut passend waren. Es war eine furchtbare Zeit. Eine, wie sie zumindest bis damals, vorher und lange Zeit danach auch nicht wiedergekommen ist. Wir kennen heute vielleicht ähnlich schlimme Gräuel, aber das, was damals geschehen war, ist unvorstellbar. Lukas ergänzt an dieser Stelle auch noch, dass es ein gewisses Ende dieser Zeit geben wird. Er spricht davon, es ist nicht so ganz klar, was er meint, bis die Zeit der fremden Völker vorbei ist, die Jerusalem zerstören. Ich verstehe das an dieser Stelle so, dass er sagt, ja, diese Belagerung, Zerstörung Jerusalems, die wird irgendwann vorbei sein. Und dann ist auch diese Zeit der Not vorbei. Und wer will, kann sogar wieder in das zerstörte Jerusalem zurückkehren, wenn er möchte. Jesus warnt seine Jünger, dass auch nach dieser Zeit das Ende noch nicht da ist. Es werden noch weitere falsche Propheten und Messiasse kommen, die sagen, hier ist das Reich Gottes, da ist der Messias, das Ende ist bald da. Und er sagt ihnen, schenkt ihnen allen bitte keinen Glauben. Mein Kommen ist keine Geheimwissenschaft. Mein Kommen wird offensichtlich sein. Das muss niemand vorher ankündigen. Es wird so sein wie ein Blitzschlag von Osten nach Westen. Den wird niemand übersehen können. Es folgen nun noch ein paar Sachen, die ich auslassen möchte. Außergewöhnliche Zeichen am Himmel, die Kräfte des Himmels geraten ins Wanken und so weiter. Da steckt so viel drin, das verdient eine zweite Predigt. Das möchte ich nicht jetzt einfach irgendwie kurz abhaken. Und möchte dafür eher zum Ende der Predigt kurz übergehen. Jesus nennt nun konkrete Zeitpunkte und sagt, wann das alles geschehen soll. Und da haben wir zum einen den Hinweis in allen drei Evangelien, sogar wortgleich, dass diese Generation nicht vergehen wird, bis das alles geschehen ist. Mit das alles ist alles vorher gemeint. Und dann, Jesus bekräftigt das auch nochmal mit einem Schwur und sagt, Himmel und Erde werden nicht vergehen, aber meine Worte werden sich erfüllen. Und dann gibt es allerdings nur bei Matthäus und Markus den Zusatz, der vielleicht für ein bisschen Verwirrung sorgt. Doch wann jener Tag und jene Stunde sein wird, das weiß niemand. Noch nicht mal die Engel im Himmel, sondern nicht mal der Sohn, also noch nicht mal Jesus selbst, sondern nur der Vater weiß es. Was heißt das jetzt konkret für den Text? Warum trennt hier Jesus? Diese Trennung macht in meinen Augen eigentlich nur Sinn, wenn man eben nicht wie die Jünger davon ausgeht, dass Zerstörung des Tempels gleichzeitig der gleiche Zeitpunkt ist für das neue Zeitalter, dass dies ein Moment ist, sondern ich würde sagen, Jesus zieht das hier ein bisschen auseinander wie einen richtig guten Kaugummi und sagt, nein, es sind zwei verschiedene, aber es sind zwei Zeitpunkte, zwischen denen ein langer Zeitraum liegt, die nicht unbedingt zeitgleich passieren müssen. Ja, es gibt eine anfängliche Erfüllung. Das alles passiert in dieser Generation. Und damit meint er die Zerstörung Jerusalems, die Zerstörung des alten Tempels. Er meint den Anbruch des Gottesreiches, das in ihm schon angebrochen ist. Er redet davon, dass er seine Herrschaft angetreten hat durch seine Auferstehung und auch durch seine Himmelfahrt. Und es ist auch die Rede davon, dass die Auserwählten Gottes gesammelt werden durch Evangelisation und Mission. All das hat schon angefangen. Das läuft. Aber es hat noch nicht seine vollständige Erfüllung gefunden. Das neue Jerusalem, übrigens ohne Tempel, das kommt erst noch. Die sichtbare Rückkehr und die sichtbare Herrschaft von Gott und Vater, Gott dem Vater und Sohn und Heiligen Geist, die kommt erst noch. Und wie viel Zeit dazwischen liegt, weiß selbst Jesus nicht. Vielleicht hilft uns das, diesen Text etwas besser einzuordnen. Auch wenn ich davon ausgehe, den einen oder anderen wird das vielleicht jetzt auch etwas überrascht haben und vielleicht auch verwirrt haben. Aber schaut es euch vielleicht in Ruhe nochmal an und lasst auch diesen Text einfach nochmal neu auf euch wirken und versucht, die alte Lesebrille abzunehmen und eine neue aufzusetzen. Aber was heißt das für uns heute? Es heißt für uns heute, Jesus redet nicht vom Ende der Welt. Er redet vom Ende des Tempels. Und er gibt seinen Jüngern konkrete Anweisungen, dass sie für diese Zeit vorbereitet sind. Andererseits gibt er ihnen auch ganz konkrete Aufträge, was sie tun sollen. Und das macht Jesus am Ende in einer Reihe von Gleichnissen, indem er seine Jünger zur Wachsamkeit aufruft. Und nochmal, mit Wachsamkeit meint Jesus nicht, dass wir die Tageszeitung studieren und nach Zeichen von seiner Rückkehr gucken und alle möglichen weltpolitischen Ereignisse in Bezug setzen zu Bibeltexten, ob das jetzt gerade gut passt oder nicht. Das ist nicht Wachsamkeit. Jesus selbst sagt, seine Rückkehr, der Zeitpunkt seiner Rückkehr ist unbekannt. Und er wird überraschend kommen. Man kann es nicht berechnen, noch nicht mal anhand von Bibeltexten. Wer das immer noch versucht, der hat die Worte von Jesus, fürchte ich, nicht richtig verstanden. Aber was ist zu tun? Was bedeutet Wachsamkeit? Es heißt, was die Gleichnisse auch klar machen, die Aufträge und die Verantwortung, die Jesus seinen Jüngern und uns gegeben hat, diese treu zu erfüllen und auch für eine rechtzeitige Erledigung zu sorgen, damit Jesus nicht zurückkommt und wir haben einiges noch nicht erledigt. Lukas macht auch klar, dass damit ein bestimmter Lebensstil verbunden ist. Ja, hütet euch vor ausschweifendem Leben, vor übermäßigem Weingenuss und wir können da eine ganze Reihe von anderen Genüssen reinsetzen, die es heute gibt. Lasst euch nicht von den Sorgen des täglichen Lebens gefangen nehmen, sonst wird euer Herz abgestumpft und ihr werdet von jenem Tag von der Rückkehr überrascht sein. Stattdessen sollen seine Jünger und wir ohne Nachlass beten, damit sie Kraft haben, die schwierigen Zeiten, die Geburtswehen zu überstehen. Und damit sie bestehen können, wenn Jesus dann eines Tages zurückkommt und er sagt, gut gemacht, mein Sohn, gut gemacht, meine Tochter. Matthäus, interessanterweise, da will ich nur kurz drauf eingehen, vergleicht das mit der Zeit vor der Flut und er sagt, die Leute haben damals Noah auch nicht geglaubt. Und als die Flut kam, wurden alle, die ihm nicht geglaubt haben, hinweggerafft. Ich weiß, dass dieser Text gerne benutzt wird, um von einer Entrückung zu sprechen, aber leider tut er das gar nicht. Denn die, die hinweggerafft und weggenommen werden, sind die, die eben nicht auf die Warnung von Noah gehört haben und es sind die, die nicht auf die Warnung von Jesus hören. Die, die auf ihn hören, seine Jünger, das sind die, die da bleiben. Dieses Verständnis bestätigt Jesus dann auch noch in weiteren Gleichnissen, die wir vor allem bei Matthäus finden. Das sind die bekannten Gleichnisse von den 10 Jungfrauen, von den Talenten, die Diener bekommen und dann auch letzten Endes von dem bildhaften Bericht des letzten Gerichtes. Auch da geht es immer darum, dieser Tag kommt, er ist sicher, bereite dich darauf vor, denn er wird überraschend kommen. Helge Stadelmann, deutscher Theologe von der FTH Gießen, hat in einem Buch geschrieben, das wir auch im Trainingscenter benutzt haben, jede ernsthafte Auslegungsarbeit muss das Ziel haben, den ursprünglichen Sinn eines Bibeltextes so zu verstehen, wie Gott ihn durch die Sprache des Bibelschreibers zum Ausdruck bringen wollte. Wir können nicht reinlesen, was wir wollen. Wir müssen aufpassen, dass wir unsere Vorstellungen nicht in den Text reinlesen, sondern wir müssen schauen, dass die Vorstellung des Textes unsere prägt. Darum habe ich mich zumindest bemüht, auch wenn man da mit Sicherheit an der einen oder anderen Stelle noch anderer Meinung sein kann oder auch ich noch nachbessern kann. Ich will das nochmal kurz zusammenfassen. Jesus geht es nicht um das Ende der Welt. Ihm geht es um das anstehende und 70 nach Christus erfüllte Gericht Gottes über die damalige Generation. Das ist auch nicht eine komplette Verwerfung von Israel heute. Es geht um die damalige Generation. Paulus selbst hat für die Zukunft der Israeliten noch Hoffnung und daran sollten auch wir weiter gut festhalten. Jesus sagt seinen Jüngern, worum sie sich keine Sorgen machen sollen. Kriege, Hungersnöte, Seuchen, Erdbeben. Das ist sozusagen normales Geschäft. Das ist da, da müssen auch wir als Christen durch. Er sagt ihnen aber auch, bei welchem Ereignis sofort zu handeln ist, zumindest damals, und wo die Flucht zu ergreifen ist. Er warnt sie vor falschen Heilsbringern und Propheten, die schreien, das Ende ist da, macht dies, macht jenes. Sie sollen nicht auf diese falschen Propheten hören, weil die nämlich dazu führen, dass wir von dem Eigentlichen hinwegsehen und uns nicht an das Eigentliche halten. Und das ist es, nicht passiv zu werden, sondern aktiv den Auftrag von Jesus, insbesondere das Evangelium weiterzugeben an alle Völker, diesen Auftrag aktiv weiter zu erfüllen. Jeder mit der Verantwortung, der Aufgabe, die Gott ihm persönlich gegeben hat. Und wir sollen das tun mit einem vorbildlichen Lebensstil und einem erwartungsvollen, der weiß, ja, Jesus wird eines Tages wiederkommen. Wann auch immer, ob zu meinen Lebzeiten oder 1000 Jahre später. Damit ist die Endzeitrede von Jesus eigentlich einfacher und tiefgreifender, als wir, glaube ich, meistens denken. Einfacher, man muss kein Endzeit-Experte sein, um das irgendwie verstehen zu können. Unter diesem Blickwinkel, mit dieser Perspektive, ist es eigentlich relativ klar, worum es geht. Und es ist aber auch tiefgreifender, weil Jesus nämlich eine Erwartungshaltung an uns hat, dass wir unser Leben verändern lassen sollen und müssen. Und das ist das, wofür wir uns oft gerne drücken. Aber das ist das, was wir in solchen Zeiten nicht lassen dürfen, sondern unbedingt machen müssen. Keiner weiß, wann Jesus zurückkommt, selbst Jesus nicht. Wie lang es dauert, bis das alles vollständig erfüllt wird, wissen wir auch nicht. Aber wir wissen, dass es kommen wird, so sicher wie die Sonne am Himmel scheint. Auch wenn einmal ein Tag kommen wird, dass dieses Sonnenlicht von der Herrlichkeit Gottes in dem neuen Jerusalem übernommen sein wird und wir die Sonne nicht mehr brauchen werden. Ob nur bildlich gesprochen, ist mal völlig egal an dem Punkt. Ich wünsche euch Gottes Segen und bitte euch darum, bleibt wachsam, womit ihr auch vor allem eure Gedanken in diesen Zeiten füllt. Gott segne euch, wenn es Rückfragen zur Predigt gibt, meine E-Mail-Adresse ist eingeblendet.